SRF 2 Kultur.
Zeit ist Geld, heißt es. Knappe Zeit ist ein Zeichen für Erfolg, Erfolg auch für ganze Volkswirtschaften. Die Deutschen zum Beispiel haben wenig Zeit. Aber was ist mit den Langsamen, den Bedächtigen? Was ist mit denen, die nicht sofort und aus allem einen Profit schlagen können und eben vielleicht auch nicht wollen? Auch gesamtwirtschaftlich nicht. Was ist mit den Griechen zum Beispiel? Oder vielleicht allgemeiner, was ist mit den Menschen am Mittelmeer? Christoph Keller mit einer Reise in eine langsamere Zeit. Nach Süden reisen. Fahren ist gekrümmte Zeit, ist Verkürzung von Zeit. Eine Reise von Norden nach Süden, am Radio die Meldungen von der Krise.
Im vergangenen Jahr hat ein Krisengipfel zum Euro den nächsten gejagt. Mit dem sogenannten Euro-Rettungsschirm sollen Euro-Länder, die faktisch kurz vor dem Staatsbankrott sind, gerettet werden. Der französische Staatspräsident Sarkozy hat mehr als einmal die europäische Solidarität beschworen.
Nous sommes prêts à aider la Grèce, car la solidarité est à la base de la construction européenne, comme l'est aussi le principe de loyauté.
Eine Einigung Griechenlands mit den Geldgebern würde zumindest die Lage etwas entspannen. Ein Ende der Krise aber brächte sie noch lange nicht. Der prominente Experte für Finanzkrisen von der Harvard University, Kenneth Rogoff, meint gar, Griechenland und noch weitere Euro-Länder müssten erst bankrott gehen, bevor sich die Lage bessern könne. Priscilla Imboden hat mit dem US-amerikanischen Ökonomen gesprochen.
Zeit kaufen, sparen, aus den Schulden herauswachsen. So lautet das Rezept Europas gegen die Krise. Dazu sagt Kenneth Rogoff:
If you look at Europe today, it's absurd to think Europe will grow its way out.
Man fährt Richtung Süden, der Zeit davon in eine andere Zeit. Ein Gefühl der Verlangsamung stellt sich ein, auch wenn die Geschwindigkeiten auf den Autobahnen zunehmen. Irgendwann wird das Meer kommen und mit dem Meer stellen sich Erinnerungen ein an Orte, an denen sich Zeit gleichsam konserviert, nicht stillsteht, sondern sich in sich bewahrt, wie um sich selber zu genügen. Einmal vor langer Zeit der Gang dem Fluss entlang, fernab der Touristenpfade in Amalfi. Ein Gang den alten, längst überwucherten Aquädukten und Mühlen entlang und ein andermal... Ein andermal ging ich dem Meer entlang in der Nähe von Tarifa. In der Kuhle einer Düne lag ich da. Mailand, die Stadtautobahn, Arredamenti, Tankstellen, Arredamenti, IKEA, Zementwerke. Noch mehr Arredamenti, die Stadtautobahn vierspurig, graue Vorstadt, ein Vergnügungspark, Arredamenti, die Zahlschranke, dahinter Reisfelder.
Aufgebrachte Demonstranten haben in Griechenland die deutschen Teilnehmer einer griechisch-deutschen Konferenz angegriffen. Bei der Rangelei wurde der deutsche Generalkonsul mit Kaffee attackiert. Der Protest richtete sich eigentlich gegen einen anwesenden deutschen Staatssekretär. Der hatte erklärt, dass ein Deutscher dreimal produktiver sei als ein Grieche. Bundeskanzlerin Merkel verurteilte den Angriff auf die deutsche Delegation. Gewalt sei kein Mittel der Auseinandersetzung.
Ein Deutscher ist produktiver als drei Griechen.
Die Produktivität Italiens hat in den letzten 10 Jahren um 10% abgenommen.
Der Diebstahl an fremder Arbeitszeit ist das Marktverhalten, worauf der jetzige Reichtum beruht. Karl Marx.
Hartmut Rosa. Die Beschleunigung des Lebenstempos lässt sich objektiv messen als die Steigerung der Zahl der Handlungsepisoden pro Zeiteinheit, die sich zum ersten durch deren unmittelbare Beschleunigung, symbolisiert in Fast Food, Speed Dating oder Drive-Thru-Funerals, zum zweiten durch die Verkürzung von Pausen oder Leerzeiten zwischen ihnen und zum dritten durch ihre Verdichtung in Form des Multitasking bewerkstelligen.
Den Menschen gibt es seit etwa 3 Millionen Jahren.
Der Sozialwissenschaftler Fritz Rehheis.
In der überwiegenden Zeit bis heute gab es sowas wie Beschleunigung kaum.
Fritz Rehheis lehrt an der Fakultät für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Universität Bamberg. Er ist Autor des Buchs «Die Kreativität der Langsamkeit – Neuer Wohlstand durch Entschleunigung» und er ist Gründungsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik.
Ja, noch im Mittelalter hat sich innerhalb von Jahrhunderten kaum etwas geändert in der Lebenswelt der Menschen, in der Technologie, die jeweils angewendet worden ist, in den Institutionen. Die Beschleunigung beginnt eigentlich mit der Moderne, insbesondere mit der Industrialisierung und mit dem Kapitalismus.
Wie denn, fragte ich ihn, ist innerhalb dieses Systems die Beschleunigung in die Zeit gekommen?
Eine These besagt, dass mit dem Ende des Vertrauens auf ein Leben im Jenseits, also mit dem Brüchigwerden der mittelalterlichen Ordnung, die Menschen plötzlich in einer neuen Lage sich befunden haben. Sie haben nämlich sind davon ausgegangen, dass eben dieses Leben die letzte Gelegenheit ist, dass danach eben nichts mehr kommt. Und wenn dieses Leben die letzte Gelegenheit ist, dann muss man dieses Leben möglichst intensiv leben. Dann muss man in dem Leben alles mitnehmen, was nur geht. Das Leben möglichst 2-3 Mal leben. Und dadurch kommt die Beschleunigung, die Zeitnot, der Zeitdruck in den Alltag.
Die beschleunigte Zeit nicht nur durch die Technik bedingt.
Wenn unsere Technik uns Zeit erspart, indem eben die Sklaven aus Silikon, wie das mal jemand formuliert hat, die Arbeit leisten, wenn wir also mit der Arbeit eher fertig sind, dann hätten wir eigentlich allen Grund, langsamer, gemächlicher zu arbeiten, mehr Pausen einzulegen etc. Warum wir das nicht tun, das hängt mit der spezifischen Form, wie wir Technik anwenden und wie wir uns produzieren und reproduzieren zusammen, nämlich mit der Geldwirtschaft oder genauer mit der kapitalistischen Wirtschaft.
Zeitersparnis also, die sich immer wieder selber zunichte macht, sodass am Ende nichts mehr übrig bleibt.
Diese Form des Wirtschaftens besteht nämlich darin, dass sie überall dort, wo es möglich ist, aus Geld mehr Geld zu machen, diese Gelegenheit zu nutzen und Produktion um der Produktion willen zu betreiben. Das heißt, für die Arbeitswelt, überall wo irgendwelche Prozesse schneller erledigt werden, entsteht ein Zwang, diese Potenziale, die dadurch gewonnen sind, sofort wieder neu zu nutzen, sofort neu zu investieren. Der Arbeitnehmer erfährt es so, dass wenn er irgendeine Sache aufgrund einer neuen Software oder irgendeiner neuen Technik schneller erledigen kann, bekommt er systematisch nicht mehr Freizeit dafür, sondern ihm werden neue Aufgaben auferlegt. Im Konsumbereich ist es natürlich dasselbe. Wir werden systematisch dazu verleitet, all unsere freie Zeit, all unsere energetischen Potenziale dafür einzusetzen, dass wir mehr konsumieren, dass wir mit dem, was wir haben, unzufrieden sind und immer wieder nach was Neuem verlangen.
mag sein, dass die aktuelle Debatte um Schulden, um Effizienz, um wirtschaftlichen Erfolg in Europa, diese ganze Spirale, diese Schuldendebatte, mag sein, dass das alles eine Frage ist nach der Produktivität und mag sein, dass das alles eine Frage unterschiedlicher Geschwindigkeiten ist.
Die Debatte, die gegenwärtig läuft in Bezug auf die südeuropäischen Staaten, ist ja eine Debatte, die dahin führt, dass die Griechen zum Beispiel einfach ihre Ansprüche an Autonomie, an Selbstbestimmung, auch an Volkssouveränität, an politischer Selbstverwaltung stückweise abgeben müssen und zwangsbeschleunigt werden sollen. Ja.
Sagt Fritz Rehheis und fügt an.
Daran sieht man, dass diese Ökonomie des Turbokapitalismus eben gerade keinen Respekt vor dem Eigensinn, dem Eigenwert, dem Recht des Menschen, über sein Leben selbst zu verfügen, keinen Respekt vor diesen Werten, die wir eigentlich sonst ständig beschwören und auf denen, glaube ich, letztlich unsere ganze Aufklärungstradition beruht, vor diesen Werten gibt es zwangsläufig unter den Verwertungsimperativ keinen Respekt.
Hinter Mailand folgen Bergamo, Supermercato, Brescia, Zona Industriale, Arredamenti, Cantieri, Verona, Marmori, Agip, Padova, Autostrada.
Wirtschaftswachstum. Kauffreudige Konsumenten, innovative Unternehmen, potente Investoren, ein brummender Wirtschaftsmotor. Das fehlt im Süden Europas fast gänzlich. Wachstumsprogramme, etwa staatliche Infrastrukturprojekte oder Steuersenkungen, um den Konsum anzukurbeln, könnten hier aber nur wenig ausrichten, sagt Thomas Straubhaar, Direktor des Weltwirtschaftsinstituts in Hamburg.
Ein Wachstumspaket, wenn damit gemeint sein sollte, ein Konjunkturprogramm, dann ist das nicht das Problem Südeuropas. Die haben nicht ein konjunkturelles Problem, die haben ein strukturelles Problem.
Hinter Padova folgen Supermercato, Zona Industriale, Arredamenti, Cantieri, Venezia, Marmori, Agip, Autostrada.
Sogna il vent, sogna la tempesta, sogna il mare, sogna la foresta, dalla musica d'organetto, te riempo.
Die Institutionen sollen fit gemacht werden, verlangt der Ökonom. Der Staatsapparat soll funktionstüchtig und effizient werden. Das würde laut Straubhaar auch nicht alle Welt kosten. Tobias Straumann hingegen, Wirtschaftshistoriker an der Universität Zürich, setzt auf Hilfe von außen.
Ich glaube, die Einzigen, die wirklich Wachstum generieren können, sind die Deutschen. Da sieht es zum Glück auch etwas besser aus, weil man sieht, dass der Konsum zunimmt, die Löhne steigen etwas. Das hilft sicher auch etwas den anderen Eurozone-Ländern.
Criteri agronomici, non tutti agronomici. Quello è segreto.
Aber wie wäre es, wenn alles anders wäre, wenn nicht die beschleunigte Wirtschaft die zukunftsweisende wäre, nicht die immer produktivere des Nordens, nicht die beschleunigte, sondern im Gegenteil die andere, die gemächlichere, die weniger effizientere auf den ersten Blick, die arbeitsintensivere des Südens?
Per piatti che sono aromatici, che hanno delle spezie, delle erbe.
Die darum nicht minderwertige Produkte hervorbringen muss, nicht schlechtere Dienstleistungen, nicht weniger haltbare Gegenstände.
Invece questi sono gli oli, come vede, sì. Il Uelka, poi vabbè, abbiamo solo cambiato etichetta, adesso si
Aber vielleicht in einem anderen Rhythmus, in einer anderen Kadenz, mit weniger Hektik, kurzum eine Ökonomie der Langsamkeit.
Di conseguenza, questa è una ricetta che esclusiva nostra, l'abbiamo perfezionata noi. Noi non abbiamo ancora trovato nel mondo un prodotto.
Ich bin in San Dorlingo della Valle angelangt, in einem Dorf im Hinterland von Triest, an einem Ort der Ruhe, wenig Verkehr, die Hügel rundherum über und über mit Olivenbäumen bepflanzt. Ich sitze in einem großen, modernen, lichtdurchfluteten Raum, in dem es nach Olivenöl riecht und nach Wein. Und ich sitze Elena Parovel gegenüber, Geschäftsführerin der Firma Parovel, die Wein und vor allem Olivenöl herstellt. Wir sitzen da, nehmen uns Zeit, um das Olivenöl zu degustieren.
È diverso, no? Io ho sentito di più.
Elena Parovel, um die 40, große offene Augen, die Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Sie strahlt eine Gelassenheit aus, die ansteckend ist. Wir degustieren die verschiedenen Öle, den Roseau, den Ulka. Wir ziehen das Öl tief ein. Das eine schmeckt bitterer als das andere, das eine hat einen leichten Geschmack nach Blumenwiese. Ich frage Elena Parovel, wie wichtig für sie als Olivenölherstellerin der Umgang mit der Zeit sei.
Comunque, lavorando con la natura, si capisce che il tempo è fondamentale.
Wenn man mit der Natur arbeitet, begreift man schnell, dass der Umgang mit der Zeit ganz fundamental, ganz wichtig ist. Denn die Olive reift in einer ganz bestimmten Zeit.
Non è che l'olivo lo mettiamo o qualsiasi altro prodotto lo metti in serra.
Mit der Olive ist es nicht so wie bei anderen Produkten, dass man sie in ein Gewächshaus stellen könnte, dass man ihr Wachstum stimulieren könnte. Nein, es braucht alles seine Zeit. Ein Jahr, bis die neue Ernte da ist. Man kann nichts schnell machen, nichts.
Sie erzählt Elena Parovel, wie sie einmal geglaubt hat, sie könne alles ein wenig beschleunigen, alles ein wenig effizienter machen. Damals, als sie den Betrieb von ihren Eltern übernahm, gemeinsam mit ihrem Bruder. Und wie sie gescheitert ist.
La mente giovane vuole fare tutto veloce, no? Più veloce, ma ormai abbiamo capito, anche io e mio fratello, che ci sono sempre queste rivoluzioni interne familiari, no? Perché in un'azienda familiare.
Der junge Geist will alles schneller machen, noch schneller. Aber wir haben rasch eingesehen, mein Bruder und ich, dass es so nicht geht.
Perché se tu non lo fai concretamente con le tue mani, non capisci. È come ogni cosa, esperienza. Se non c'è esperienza, non c'è progresso.
Denn wenn man es nicht selber macht, mit den eigenen Händen, wenn man die Erfahrung nicht selber macht, dann hat man nichts gelernt.
Se guardi indietro, è molto importante.
Geduld haben, den Veränderungen ihre Zeit geben, das hat auch mit dem Klima zu tun, mit dem Wetter, den lokalen Winden, den Temperaturschwankungen.
Das sind die Eigenschaften von Triest, dass wir hier am Kreuzungspunkt des mediterranen und des kontinentalen Klimas sind, dass wir es hier zu tun haben mit Böden, die nur wenig Wasser binden, die selten feucht bleiben. Und sie werden zusätzlich ausgetrocknet durch die Bohrer, den kalten Wind, der hier sehr oft bläst.
Geduld haben, das hat auch zu tun mit der Sorte, für die sich Elena Parovel entschieden hat, mit der Bianchera.
Ecco, questa varietà d'olivo che abbiamo da noi si chiama Bianchera, che ormai è una varietà locale. Nasce in questa la Bianchera, almeno quella che c'è in San Dorlingo della Valle, quindi zona Trieste, nasce in questa parte a San Dorlingo.
Die Sorte, die wir hier bei uns anbauen und verarbeiten, ist eine lokale Sorte. Sie wächst schon lange hier, in der Gegend von San Dorlingo della Valle, und das Anbaugebiet zieht sich hinüber nach Istrien. Allerdings wächst die Bianchera dort auf anderen Böden.
Agronomicamente la pianta diciamo è bella, rigorosa,
Von ihrem Aussehen her ist die Bianchera schön anzusehen. Sie wächst kräftig, die Blätter sind eher klein und etwas gedreht. Die Bianchera hat einen sehr hohen Anteil an Polyphenolen, die sehr gut sind für die Gesundheit.
Elena Parovel zeigt mir die Ölpresse in einer nüchternen, kahlen Fabrikhalle gleich in der Nähe. Eine blitzblank geputzte Maschine aus Edelstahl. Und sie weist darauf hin, Elena Parovel, dass es hier beim Pressen auf alles ankommt. Hier gilt es, die Olive nicht allzu lang zu pressen. Hier gilt es, die Temperaturen für die Kaltpressung möglichst tief zu halten.
Se nel frantoio la molitura non viene fatta con attenzione, si può deteriorare l'olio. Perché l'olio ha dei contenuti chimico-fisici, quindi i polifenoli, le vitamine, l'acidità. Quindi l'acidità, per esempio.
Denn wenn wir in der Ölmühle, in der Pressung nicht sehr sorgfältig sind, laufen wir Gefahr, dass wir das Öl buchstäblich vernichten, vor allem wenn wir uns in der Temperatur irren. Dann gehen all die Vitamine, die wertvollen Bestandteile des Öls, vor allem die Polyphenole, verloren.
Elena Parovel ist mit ihrem Konzept der Langsamkeit erfolgreich. Das Olivenöl aus dem Hause Parovel hat an nationalen und internationalen Messen mehrere Medaillen geholt, Silber und Gold. Und Elena Parovel beliefert eine ganze Reihe von exklusiven Restaurants in ganz Europa direkt. Und die Nachfrage ist groß. Auf der Rückfahrt, auf der Sopra Elevata Richtung Triest, linker Hand die Hafenbecken, rechter Hand die Industrie, im hektischen Verkehr, lasse ich mir die Bilder nochmals durch den Kopf gehen. Die Bilder der Sorgfalt bei Elena Parovel, die Bilder der beständigen, ruhigen Arbeit. Etwas ganz anderes als das, was in der industriellen Olivenölproduktion vor sich geht, das schnelle Pressen bei Temperaturen am oberen Limit, das Punchen mit billigem importiertem Öl, das rasche Verarbeiten. Wie es überhaupt einen Zusammenhang gibt zwischen der Langsamkeit und der Qualität, einen offenen Zusammenhang. Und wie es einen Zusammenhang gibt zwischen der Langsamkeit und dem Umgang mit der Natur, mag sein, dass sich hohe Geschwindigkeiten im Leben und in der Produktion mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit nicht vertragen.
Wir müssen uns davon lösen, der Natur gewissermaßen vorschreiben zu wollen, wie schnell sie sein soll.
Der Sozialwissenschaftler Fritz Rehheis, der Zeitexperte.
Eine nachhaltige Ökonomie müsste eine sein, die ausgeht von den Zyklen der Natur, von den Regenerationszyklen, innerhalb derer Ressourcen bereitgestellt werden durch die Natur, wenn sie verbraucht sind, wieder nachwachsen. Und auf der anderen Seite, auf der Seite der Senken, die Natur unsere Schadstoffe, die wir erzeugen, in ungefährliche Stoffe wieder zurückverwandeln kann. Diese Eigenzeiten der Natur müssten der Maßstab sein für die Eigenzeiten unseres Wirtschaftens.
Die Eigenzeiten respektieren, davon, sagt er, sind wir sehr, sehr weit entfernt. Fritz Rehheis, der aber auch darauf hinweist, dass das heutige Wirtschaftssystem nicht die Langsamkeit belohnt, sondern im Gegenteil, der Schnelle wird belohnt.
Ich habe den starken Verdacht, und ich glaube, man kann es auch gut begründen, dass die Beschleunigungszwänge dazu führen, dass sich die Geschwindigkeiten auseinanderentwickeln. Dass die Schnellen also tendenziell immer schneller werden. Sie sammeln ständig bessere Voraussetzungen für die Produktionsprozesse und Verwaltungskommunikationsprozesse. Sie schaffen es, durch ihre Schnelligkeit immer besser ausgestattet zu werden, um noch schneller sein zu können. Und auf der anderen Seite ist bei den Langsamen das Problem, dass sie zurückfallen.
Zurückfallen, zum Beispiel die Griechen, zum Beispiel Portugal, aber auch Italien, der Süden Frankreichs.
Das sieht man in der europäischen Integration wunderbar. Es wird seit Jahrzehnten, nicht erst seit dem Euro, darüber geklagt, dass die Integration, die wirtschaftliche Integration nicht vorankommt, dass vielmehr die Südeuropäer zurückfallen und deshalb irgendwie sich mehr anstrengen müssen, auf irgendwelche Weise konkurrenzfähiger werden müssen.
Und es doch nie schaffen. Warum denn? Fragte ich Fritz Rehheis.
Weil die Startbedingungen so extrem unterschiedlich sind. Die ökologischen Startbedingungen, die historischen Startbedingungen, die Bedingungen, die von der Mentalität, von den kulturellen Wurzeln her gegeben sind.
Ganz konkret, sagt Fritz Rehheis.
Ich vergleiche gern den griechischen Olivenbauern mit dem Audi-Facharbeiter in Ingolstadt. Ja, beide leisten Arbeit, beide arbeiten in etwa gleich viel, aber diese Arbeit wird durch die Mechanismen der Marktwirtschaft extrem unterschiedlich honoriert. Und wie soll auf Dauer ein Austausch, ein wechselseitiger Austausch, ein wechselseitiges Geben und Nehmen zwischen diesem Griechen und dem bayerischen Autobauer möglich sein, wenn die Arbeit des einen vielleicht 5 oder gar 10-mal so viel wert ist auf den Märkten wie die des anderen?
Denn die schnelle, die effiziente, die hochtechnisierte, die output-orientierte Arbeitsweise des einen wird gegenüber der Arbeitsweise des anderen, die langsam ist, immer obenaus schwingen. Das Paradox dabei: Die Schnelleren werden nicht glücklicher.
Für die allermeisten Menschen, die voll im Erwerbsleben drinstehen und nebenbei noch eine Familie haben und alle Verpflichtungen erfüllen müssen, die halt mit dem Leben so einhergehen, ist dieses Hamsterrad, ich glaube, der Begriff ist sehr treffend, ist dieses Hamsterrad voll spürbar.
Und es ist kein Entkommen, keins, sagt der Zeitexperte Fritz Rehheis.
Ja, das Hamsterrad besteht ja darin, dass man das Gefühl hat, man muss sich ständig anstrengen, um nicht rauszufallen. Und mit den zunehmenden Anstrengungen kommt man aber trotzdem nicht vom Fleck. Warum? Weil die Leistungserwartungen, die Hürden in demselben Maße angehoben werden, wie man sich selber schneller bewegt. Und das ist dann ein klassischer Teufelskreis. Ich trete immer schneller und muss immer schneller treten infolgedessen.
Nach den statistischen Angaben stieg die Produktivität je erwerbstätigen Stunde in der Europäischen Union von 2005 bis 2010 im Schnitt um 3,4%. Deutschland kam auf ein Plus von 4,0%. Frankreich verbuchte einen unterdurchschnittlichen Zuwachs von 3%. In Italien gab es so gut wie keinen Produktivitätsfortschritt.
Hartmut Rosa. Nahezu jede Form der sozialen Anerkennung steht unter wachsendem zeitlichem Vorbehalt. Liebes- und Freundschaftsbeziehungen geraten unter Kontingenzverdacht und Leistungen müssen unaufhörlich erneuert und verbessert werden, wenn sie ihre Funktion der Sicherung sozialer Wertschätzung nicht verlieren sollen. Dies mag eine der wesentlichen subjektbezogenen Ursachen der oft konstatierten notorischen Unruhe und der Dominanz jeder der Ideologie der Freizeit widersprechenden Rhetorik des Müssens in modernen Gesellschaften sein.
Wenn Zeit Geld ist, dann ist Geschwindigkeit Macht. Paul Virilio.
Ein 38-Jähriger ist am Samstag bei Simbach am Inn zuerst gegen einen Baum gefahren, anschließend stieg er aus dem Auto und ging in Richtung der Bundesstraße B12. Etwa 150 Meter vom Unfallort entfernt sprang er von einer Brücke auf die ca. 7 Meter darunter liegende Bundesstraße. Dort wurde der Mann von einem Auto erfasst. Jedoch ist im Moment noch nicht sicher, ob der Mann durch den Aufprall auf die Straße oder durch den Zusammenprall mit dem Auto starb.
Nach Süden reisen. Nach Süden reisen, diesmal mit dem TGV, nach Sète, der Stadt im Süden Frankreichs, die Stadt der breiten Kanäle zwischen Meer und Étang gelegen. Im TGV, Train de Grande Vitesse, bleibt die Zeit stehen. Draußen vor dem Fenster krümmt sich der Raum, wird dichter mit jeder Beschleunigung, alles stürzt auf mich zu, die Vorstadthäuser von Lyon, die Zypressen vor einem Friedhof, der Kühlturm eines Atomkraftwerkes, ein ganzes Dorf mit einem bunten Markt. Aber in Sète selber dann die Zeit wie stillgestanden, wie angehalten. Dezember, die Sonne scheint und ein schneidender Wind treibt kalte Luft vor sich her. In einem Straßencafé sitzen die Leute an der Sonne, die Zeit kriecht. Ich gehe dem Canal de Sète entlang, hinter dem Pont de la Savonnerie sind sie festgemacht, die großen Trawler, les Thoniers, die Schleppfischer. Sie tragen klingende Namen. Manche sind seit Monaten nicht mehr ausgelaufen, weil es da draußen nichts mehr zu holen gibt im Mittelmeer. Andere warten auf die Verschrottung, ihre Besitzer werden die Prämien kassieren, die es von der Europäischen Union gibt, wenn der Eigner eines Fischerboots sein Boot dem Schneidbrenner überlässt. Das schnelle, immer effizientere Fischen fordert seine Opfer. Am Anfang der langen Mole des Mol Saint-Louis treffe ich einen, der es anders macht, der sich fürs langsame Fischen entschieden hat.
Là, calme plat. Si vous prenez la voiture, vous dépassez Béziers. Là-bas, il y a du vin, mais c'est la folie. Alors, si vous allez à Port-la-Nouvelle.
Guy Vaudot, vielleicht Mitte 40, ein jungenhaftes Gesicht mit Lachfalten, der Schädel rasiert, gedrungen, kräftig gebaut. Seine Hände zeigen Spuren, die Spuren harter Arbeit.
Voilà, donc on est devant votre bateau, Monsieur Vaudot. Tout ça, c'est votre matériel.
Voilà, c'est différent matériel, ouais. Matériel pour pêcher des poissons dits plats, donc avec des filets entremaillés, ou de trémaille, qu'on appelle.
Wir stehen vor seinem Schiff an der Mole, ein kleines blaues Fischerboot mit mächtigem Außenbordmotor, große Rollen für das Ausbringen der Netze.
Peut-être pas pour chaque poisson, mais pour chaque groupe de poissons. On a voilà, en fait du fait de notre polyvalence, on est obligé de faire en fonction de la journée, en fonction du temps.
Guy Vaudot ist der einzige Pêcheur artisanal, der einzige Kleinfischer hier an der Küste, der einzige nicht industrielle Fischer in Sète und Umgebung.
Pour pouvoir renouveler et puis il y a aussi des filets qui commencent à s'abîmer, donc on commence à préparer du nouveau filet et quand le filet est trop vieux, on le change.
Sein Fischerboot heißt La Renaissance.
En fait, c'est assez particulier. c'est que j'ai toujours fait ce métier, mais avec un bateau.
Nun ja, das ist eine etwas besondere Geschichte, denn ich habe den Beruf des Fischers schon immer ausgeübt, aber immer auf dem Eton draußen, nie auf dem Meer. Und als ich mir endlich mit einem kleinen Kredit dieses Boot hier kaufen konnte, um aufs Meer hinauszufahren, da war das für mich wie eine Wiedergeburt, die Wiedergeburt eines Berufs.
Der Beruf des traditionellen Fischers, was ist das, fragte ich Guy Vaudot.
Alors la première des, je dirais des différences fondamentales, c'est que moi j'ai toujours essayé de pêcher moins, mais pêcher mieux, déjà. La pêche industrielle, elle est faite pour écouler, elle est faite pour pêcher quantité.
Der erste große Unterschied zwischen mir und den industriellen Fischern besteht darin, dass ich weniger fische, aber besser. Bei mir zählt nicht die Menge, sondern die Qualität. Das ist anders als bei den großen Trawlern, die da draußen alles auffischen, was sie zu fassen kriegen.
À le thon, on le pêche principalement au palangre ou à la ligne ou à la canne. Voilà. Moi personnellement, si on obtient ce dont on se bat pour, c'est-à-dire pour les fameuses licences de pêche au thon pour les petits métiers.
Den Thunfisch, den fische ich vor allem mit langen Leinen, aber auch mit der Angel, mit Ködern, hauptsächlich aber mit der Angel. Genauso wie mein Vater und mein Großvater es getan haben. Eine langsame, eine schonende Art, den Fisch zu fangen.
Und eine langwierige, manchmal auch einsame Arbeit, gebe ich zu bedenken. Und Guy Vaudot sagt...
J'ai toujours travaillé seul, oui. Même, bon, je suis plongeur à la base, je suis plongeur professionnel. J'ai toujours travaillé seul. Ce métier, je n'arrive pas à le concevoir à deux. J'ai un peu une psychologie de solitaire.
Ich habe immer alleine gearbeitet. Immer. Ich glaube nicht, dass ich diese Arbeit mit jemand anderem teilen könnte.
Mais c'est pas la solitude. Je me sens pas seul. C'est, je suis solitaire. Mais je me sens pas seul. Ce n'est pas de la solitude. C'est pour moi. Comment je pourrais exprimer ça?
Aber das hat nichts mit Einsamkeit zu tun. Nein, es ist Alleinsein mit dem Meer da draußen, aber nicht Einsamkeit.
Guy Vaudot ist dennoch ein geselliger Mensch an Land. Er ist nicht allein Fischer, er ist auch Meeresbiologe von Beruf, er ist professioneller Taucher und er ist Mitbegründer einer Gewerkschaft der Kleinfischer an der südfranzösischen Küste.
Le chalut que vous avez sur le quai là, oui. Celui-là il a été mobilisé 4 mois parce que
wir gehen der Mole entlang und Guy Vaudot zeigt auf einen großen Trawler, der wegen Missachtung der Fischereizonen im Hafen sequestriert wurde.
Et après vous avez d'autres dans l'autre canal là-bas, au moins 4 ou 5 chaluts qui sortent de flotte, c'est-à-dire que
weiter hinten, sagte er, liegen mindestens 4 bis 5 große Fischerboote, die demnächst verschrottet werden. Kurzerhand.
Bah oui, en fait, la situation de la pêche à 7 est très représentative de la pêche méditerranéenne. Et c'est pour faire un raccourci, en fait.
Nun ja, die Lage der Fischerei hier in Sète widerspiegelt sehr gut die Lage der Fischerei im ganzen Mittelmeerraum. Wir haben es zu tun mit einer enormen Überfischung, wir haben es zu tun mit Schiffen, die nicht mehr rentieren. Und zusammenfassend kann man sagen, hier fällt gerade ein ganzes Geschäftsmodell auf die Schnauze. Allein dieses Jahr wurden von der gesamten französischen Fischereiflotte im Mittelmeer 13 Schiffe aus dem Verkehr gezogen. Bei einem Gesamtbestand von etwa 90 Schiffen ist das ziemlich viel.
Die industrielle Fischerei lohnt sich nicht mehr, das ist die Botschaft des Guy Vaudot. Sie lohnt nicht mehr, weil man mit brachialen Methoden, mit riesigen Schleppnetzen, die alles fangen, was im Meer so schwimmt, das Mittelmeer leer gefischt hat. Die industrielle Fischerei, die heute vor dem Ruin steht, weil man nicht im Rhythmus mit der Natur gefischt hat, sondern nach den Gesetzen des Profits. Guy Vaudot, er sagt:
Au début, les chalutiers, quand ils ont commencé à vraiment se développer, ont exploité des zones qui n'exploitaient pas avant.
Am Anfang haben die großen Fischkutter in Zonen gefischt, die bisher noch nicht ausgebeutet wurden. Sie sind weit hinausgefahren.
Et très vite, en fait, voilà, les captures, la taille des captures ont baissé, chose biologique normale, plus on surexploite, plus la démographie des captures au niveau de la taille baisse, etc. Alors que le petit métier...
Aber sehr schnell haben sie einfach alles zusammengefischt, eben auch Fische, die noch nicht ausgewachsen waren. Und das Drama nahm seinen Lauf.
Pour ramener du poisson.
Er, Guy Vaudot, setzt dieser Spirale der Ausbeutung seine eigene Art zu fischen entgegen, das langsame, das bedächtige Fischen.
Voilà la grosse différence. Le petit métier.
Das ist der große Unterschied. Das handwerkliche Fischen hat selbstverständlich auch einen Einfluss auf die Umwelt, wie jede menschliche Aktivität. Aber im Vergleich zu dem, was die Fischkutter anrichten, ist es kein Vergleich, wirklich kein Vergleich.
Und es ist nicht so, dass er mit dieser Art zu fischen Hunger leiden würde. Im Gegenteil. Guy Vaudot verkauft seine Fische direkt an ausgewählte Restaurants in Sète und Umgebung und regelmäßig geht er auch tauchen. Er taucht nach Austern, die im Étang de Thau gut gedeihen. Wilde, schmackhafte Austern, für die er in guten Restaurants einen hohen Preis erzielt.
Ils sont payés pour rester à quai. Ouais. Les fameux arrêts biologiques, ouais. Ils n'en sont pas. Ouais. Mais ils sont, on leur donne de l'argent public.
In Sète ist Guy Vaudot ein Einzelgänger, aber kein Ausgeschlossener. Das Interesse an seiner langsamen, angepassten Art zu fischen macht viele neugierig und Guy Vaudot hat Grund zur Zuversicht. Die Welternährungsorganisation hat sich wiederholt mit der traditionellen, handwerklichen Kleinfischerei im Mittelmeer auseinandergesetzt und kommt zum Schluss, dass dieses Handwerk viele Arbeitsplätze bereithält und dass mit der handwerklichen Fischerei die natürlichen Ressourcen des Meeres geschont werden.
Dieses Produzieren um der Produktion willen betrachtet die Natur als lästige Randbedingung, als knappe Ressource.
Fritz Rehheis, der Zeitsoziologe.
In der herrschenden Wirtschaftstheorie gibt es ja nicht die Natur, sondern es gibt einzelne knappe Ressourcen, die untereinander nicht verbunden sind. Und je knapper eine Ressource ist, desto höher ist ihr Preis im Verhältnis zur Nachfrage, knapper im Verhältnis zur Nachfrage. Und in dieser Sichtweise hat die Eigenzeit der Natur eigentlich keinen eigenen Stellenwert.
Die Zeit steht im direkten Verhältnis zum Wachstum. Wachstum beschleunigt die Zeit, sagt der Sozialwissenschaftler Fritz Rehheis. Und das alles ohne das, was er die Eigenzeiten der Natur nennt, zu respektieren.
Die Tatsache, dass wir jetzt seit 200 Jahren so stark auf die fossilen Energieträger gesetzt haben, ist eine Tatsache, die zeigt, dass wir uns systematisch entfernt haben von den Regenerationszeiten der Natur. Wir haben das energetische Potenzial der Natur innerhalb von wenigen Generationen verpulvert, das innerhalb von Jahrmillionen entstanden ist.
Das rasche, unzeitgemäße Verbrennen von fossilen Treibstoffen als Motor der Wirtschaft, das ist auf die Dauer nicht denkbar.
Die Form von Wachstum, die wir in den letzten 50, 100 Jahren hingelegt haben, die verkraftet der Planet nicht. Das ist mittlerweile schon fast eine Plattitüde. Das geht einfach nicht. Das führt in katastrophische Situationen hinein.
Sagt Fritz Rehheis als erstes und zweitens.
Und sie ist vom Moralischen her in keiner Weise vertretbar, weil diejenigen, die von diesem Wachstum ausgeschlossen sind, nicht hinnehmen können, dass diejenigen, die eh schon gewachsen sind, weiter wachsen und je mehr sie gewachsen sind, desto bessere Chancen für weiteres Wachstum haben und sie selber mit ihren Grundbedürfnissen hintanstehen müssen.
In Europa mit den unterschiedlichen Geschwindigkeiten des Wirtschaftens, mit den anderen auch durch die Natur vorgegebenen anderen Rhythmen im Süden und dem hohen Produktivitätstakt im Norden, in Europa gibt es eine zunehmende Zahl von Menschen, die in der hochproduktiven, auf Tempo angelegten, effizienten Wirtschaft keinen Platz mehr finden. Nicht nur in Spanien, in Griechenland und im Süden Frankreichs.
Ich sehe Zwangsausgeschlossene. Wenn in diesen Ländern jeder vierte arbeitslos ist und jeder zweite Jugendliche arbeitslos ist, das heißt, die Ökonomie sagt ihm, deine Arbeitskraft ist uns nichts wert. Wir geben dir nicht einmal die Chance, dich zu bewähren, sondern wir wollen dich nicht, wir brauchen dich nicht, dann ist es ein Skandal, ein schlichter Skandal. Und zweitens natürlich der Vorbote von recht unfriedlichen Zeiten. Also man kann sich nicht vorstellen, dass dieser Friede in Europa, dass der auf Dauer erhalten wird, wenn wir im großen Teil der Menschen solche Urteile ausstellen. Wir brauchen dich nicht.
Also braucht es in Europa eine Verständigung über den Wert der Arbeit, über die Anerkennung von dem, was Fritz Rehheis unterschiedliche Eigenzeiten nennt.
Ich glaube auch nicht, dass es jetzt genau zwei Tempi sind, sondern es sind einfach sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten. Auch innerhalb der einzelnen Länder ist ja die Produktivität der Arbeit sehr unterschiedlich. Nehmen wir mal Spanien an, wo Katalonien jetzt zum Beispiel sich selbstständig machen will, weil sie sagen, wir sind nicht mehr bereit, unseren Wohlstand so ohne weiteres mit den ärmeren Regionen in Spanien zu teilen. In Italien gibt es ähnliche Absetzbemühungen schon seit langem. Also wir haben es mit unterschiedlichen Graden der Produktivität, unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu tun in Europa. Und wenn wir sehen, dass das langfristig den sozialen Frieden gefährdet, dann müssten wir auf allen Ebenen uns bewusst machen, wohin sich das Ganze entwickelt. Und aus dieser Bewusstheit müsste natürlich ein politischer Widerstand entstehen.
Denn es geht, betont Fritz Rehheis, bei der Rückeroberung von Autonomie über die Zeit um fundamentale Werte, um Menschenrechte, auch um urliberale Werte, die heute auf dem Spiel stehen.
Wir müssen uns dabei natürlich bewusst sein, dass wir ein historisches Erbe auf keinen Fall verlieren dürfen und auf diesem Erbe weiter aufbauen müssen. Und das ist die Leitidee der Menschenwürde, der gleichen Würde aller Menschen, selbstbestimmt zu leben, nur zu überleben, sondern ordentlich zu leben. Diese Idee der Menschenwürde, die daraus abgeleiteten Menschenrechte, das Menschenrecht auf Bildung, auf Arbeit, nicht nur die liberalen Menschenrechte, die Abwehrrechte vom Staat, sondern eben auch die Teilhaberechte, das ist ein historisches Erbe. Und zum Dritten natürlich das Prinzip oder die Prinzipien von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und Sozialstaat.
Und ganz grundsätzlich?
Es geht um den Respekt vor Eigenzeiten. Eigenzeiten, die sich im Laufe der Evolutionsprozesse herausgebildet haben. Natürliche Eigenzeiten, kulturelle Eigenzeiten, soziale Eigenzeiten, die sich herausgebildet haben. Die müssen respektiert werden.
Was also tun?
Es geht um die Qualität des Lebens, um die Würde des Lebens, um die Würde des Menschen. Das müsste das A und O unseres Wirtschaftens sein.
Andere Parameter müssen zur Anwendung kommen. Parameter, die es durchaus gibt, sagt Fritz Rehheis, der Zeitsoziologe.
Das ist ja keine theoretische Frage, sondern mittlerweile eine hochgradig politisch, praktisch wirksame Frage nach solchen neuen Maßstäben. Die UN zum Beispiel arbeitet schon seit, ich glaube, eineinhalb oder zwei Jahrzehnten mit einem Index der menschlichen Entwicklung, Human Development Index. Und in diesen Index gehen ganz andere Größen ein als die reinen Geldgrößen. Dort geht mit ein, inwieweit Menschen Zugang zu Bildung haben, Zugang zu medizinischer Versorgung haben, Zugang zu sanitären Anlagen, die zwischenmenschlichen Beziehungen, all solche Aspekte gehen in diesen Human Development Index mit ein.
Mit anderen Worten, es brauche, sagt Fritz Rehheis, eine Rückbesinnung auf die Eigenheiten, die Eigenzeiten und ja auch auf den Eigensinn der Menschen, auf ihr eigenes Recht, das Leben nach ihren Vorstellungen zu gestalten.
Und dieser Eigensinn kann sich nur entfalten, wenn man den Menschen Zeit lässt, ihre eigenen Gedanken zu entwickeln. Ja, je mehr man Menschen unter Druck setzt, desto mehr neigen sie dazu, dasjenige, was sich bewährt hat, was bisher immer einigermaßen funktioniert hat, einfach nur zu reproduzieren.
Zeit geben für viele Dinge.
Erst wenn man Menschen diesen Freiraum gibt, nachzudenken, nachzuspüren, auch Fantasie zu entwickeln, den Möglichkeitssinn zu beflügeln, dann ist eine gute Voraussetzung auch für Widerstand und für die Entwicklung tatsächlich neuer Ideen gegeben.
Musik. Ich nehme mir Zeit in Sète, spaziere hinauf zum Cimetière Marin, wo die Seeleute liegen, kehre zurück zum Mole Saint-Louis. Ich weiß, wie die Rückreise sein wird. Der TGV wird Verspätung haben und er wird die Verspätung nicht aufholen können. Und es wird vor Villefranche einen Stellwerksschaden geben und unser Zug wird ausweichen müssen auf eine Nebenstrecke. Er wird ruckeln, unser TGV, wie ein alter, müder Vorortszug, vorbei an Dörfern mit Namen wie Villars-les-Dombes, Marlieu, Saint-Paul-de-Varat, und die Passagiere werden die Verspätung gelassen hinnehmen, wie beglückt, dass sie aus der Zeit gefallen sind, aus dem Takt geworfen wurden, für eine Stunde oder zwei. Das langsame Wirtschaften, europäische Zeitfragen oder warum sich langsames Fischen lohnt. Sie hörten hier in der Passage 2 eine Sendung von Christoph Keller. Mit der technischen Gestaltung von Serge Krebs und den Stimmen von Christina Caprez und Andreas Kloy.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.